In der heutigen Episode sprechen Martin Baxmann und ich über Führungs- und Kommunikationsstrukturen in dem Praxissystem Martin Baxmann, das er am Niederrhein über 5 Praxen aufgebaut hat. Spannende Episode und Fortsetzung zur ersten Episode, die Nummer 93, die wir in der letzten Woche hatten. Viel Spaß beim Reinhören.
Hallo liebe Leute, heute freue ich mich wieder ganz besonders Gast zu sein bei Opti Health Consulting bei dem Christian Henrici, der einen tollen Podcast Küste und Kiez macht, schon seit vielen, vielen Monaten und Jahren erfolgreich ist im Bereich Podcast. Und wir haben uns zusammengetan für einige Folgen, um dort spannende Themen aus dem Bereich Management, Marketing, Leadership, Führungsstruktur und so weiter, alles, was uns einfällt in unseren Gesprächen, einmal mit euch zu teilen. Und da kommt heute wieder die nächste Folge dazu. Also ich freue mich, dass du dabei bist. Und jetzt hörst du gerne an und sei dabei.
You're listening to Dr. Baxmann's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxmann is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxmann's Lean Orthodontics.
Willkommen zur Folge 94, Führungs- und Kommunikationsstrukturen über mehrere Praxen hinweg. Dies ist eine Doppelfolge, dies ist sozusagen der zweite Teil. Wer hier einschaltet, bitte die Folge von letzter Woche 93 nachhören. Da sprechen wir so ein bisschen autobiografisch über die Dinge, die Martin mitgenommen hat. Er führt ja mehrere Praxen, wie er ausgebildet wurde und wie er dazu kam, diese Praxen so aufzubauen. Und jetzt sprechen wir darüber, wie Martin diese Praxen führt. Herzlich willkommen, Martin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Hallo, lieber Christian. Danke, dass ich wieder dabei sein kann. Freue mich drauf und hallo euch zu Hause, wo auch immer ihr zuhört oder Auto oder Praxis, keine Ahnung, Urlaub. Schön, dass ihr auch dabei seid.
Ja, Martin, erzähl doch mal jetzt mal direkt den Cliffhanger mal aufgenommen. Wir haben letzte Woche aufgehört damit, dass du sagtest, oh Mensch, wir müssten eigentlich eine ganze Folge damit füllen, wie du die Führungs- und Kommunikationsstrukturen über mehrere Praxen hinweg aufgebaut hast. Volley, feuerfrei, leg los, wie hast du sie aufgebaut und auch die Intensität, also sag ruhig, wie lange du die führst und wie du dir das dann sozusagen zurechtgerückelt hast, das finde ich total spannend und ich glaube unsere Hörerinnen auch.
Ja, vielen Dank für das spannende Thema. Und da muss man sagen, da gibt's jetzt keine eine schnelle Antwort, die ich dort geben kann, weil alleine das Thema, sag ich mal, Führung und Kommunikation sind zwei Themen an sich. Das Thema Führung würde ich einmal ganz kurz abbürsten und dann auf die Kommunikation kommen und dann werden wir sicherlich wieder zurückkommen. Das ist das eine, einfach als Einstieg für ein vielleicht erleichtertes Zuhören gleich. Und das andere ist, dass ich ganz klar sagen muss, dass natürlich auch, sag ich mal, das, was ich heute genau so jetzt mache, das habe ich auch schon vielfach anders gemacht, aus verschiedensten Gründen. Einmal, weil die Erfordernisse anders waren, mit einer anderen Größe, aber auch, weil ich gelernt habe und weil sich die Zeiten ändern parallel. Also es sind so viele Einflussfaktoren, die sich mittlerweile ergeben haben. Sag ich mal, wie letztes Mal schon kurz angerissen, von 5 bis 10 bis 20 bis 40, 50 Leute als Mitarbeiter, das sind komplett unterschiedliche Unternehmensformen. Das musste ich auch erst verstehen lernen und mich dann anpassen und Fehler machen, Mentoren haben und so weiter, um dann weiter zu lernen. Und selbst dann kann es noch sein, wir haben jetzt seit ungefähr 5 Jahren haben wir jetzt so die Größe von 40 plus in unseren Praxen, wo man auch sagen kann, okay, so viele sind das ja gar nicht bei 5 Praxen. Ne? Richtig, das ist sehr lean. Das ist auch nochmal wieder ein besonderer Aspekt bei uns. Bei uns stehen relativ wenig Mitarbeiter irgendwo rum und fragen sich, ob sie zu viel sind, sondern die da sind, sind relativ gut ausgelastet und arbeiten auch. Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema. Aber wie machen wir das? Beim Führungsstil, will ich ja mal ganz kurz annennen, im Prinzip hat sich bei mir mittlerweile ein gewisser coachender Führungsstil entwickelt. Was meine ich damit? Der geht so ein bisschen weg von Top-Down-Anweisungen geben, so autoritären Stilen. Der geht mehr hin in eine integrative Selbsthilfe für die Mitarbeiter, dass ich sie befähige, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wichtig ist auch Verantwortungsbereiche genau festzulegen und Entscheidungskriterien zu bestimmen für Mitarbeiter. Einmal ganz kurz benannt, ich gebe mal ein so ein Beispiel, was weiß ich, zum Beispiel Wir haben eine Abrechnungsgesellschaft, mit der wir arbeiten. Das ist schon mal eine schöne, wichtige Sache, die man gut outsourcen kann. Da habe ich an anderer Stelle auch schon mal drüber gesprochen. Was ist dabei wichtig? Jetzt ist immer mal wieder, dass irgendwelche Patienten ihre Rechnung nicht bezahlen. Jetzt habe ich eine Mitarbeiterin, die ist darin geschult, sich darum zu kümmern, die Daten zu übertragen, zu prüfen und so weiter und so fort, mir regelmäßig Reports zuzulegen. Und da war dann immer mal wieder die Frage, dass dann irgendwie, sie kam dann zu mir, ja, der hat jetzt 20 Euro nicht bezahlt und dann musste ich dann entscheiden, hatte ich eine Liste mit 20 Leuten oder so und dann musste ich entscheiden, geben wir die zum Anwalt, ja oder nein. Und im Prinzip, sag ich mal, wer schon ein bisschen länger im Geschäft ist, der wird sofort wissen, über 20 Euro rede ich nicht mal als Chef, noch geht das zum Anwalt oder sonst irgendwas, weil die Kosten, die dadurch entstehen, sind ein Vielfaches höher als der Verlust. Die werden einfach ignoriert und die Patienten werden idealerweise dann irgendwann eliminiert. Nicht in dem Sinne, dass er die umlegt, sondern dass er denen vielleicht keine Termine mehr gibt. Das heißt also, wir haben dann ein Entscheidungskriterium gemacht und haben dann gesagt, so, nächster Schritt, 500 Euro ist so die Benchmark. Bis dahin darfst du selber entscheiden. Und hab auch gesagt, so, such mal eben raus, was genau sind denn die Kosten für den Anwalt, wenn wir das an den Anwalt geben. Rechne das mal einmal aus, schau dir mal die Rechnung genau an. Hat sie dann auch gemacht und dann hat sie dann festgestellt, irgendwie alles, was unter 100 Euro ist sogar, also nicht 20 Euro, alles, was unter 100 Euro ist, ist Quatsch. Bei 100 Euro ist es vielleicht auch noch Quatsch, aber manchmal will man Leuten auch einen Denkzettel verpassen, wenn die wirklich ganz zu dreist sind, dass man dann zumindest sagt, okay, ich will es denen schwer machen. Das ist jetzt eine Frage, ob man das will oder nicht, kann man einfach aus dem Bauch mal entscheiden. Und diese Entscheidung habe ich ihr dann voll komplett übertragen, habe gesagt, so und so. Genauso das Thema meinetwegen Bestellung, da haben wir auch mittlerweile einen fixen Betrag, wo ich sage, bis dahin dürft ihr frei bestellen, alles cool. Ich gucke mir das dann einfach nur einmal im Monat an. Was darüber geht, will ich eben vorher wissen, weil wir hatten das auch schon mal, da hat eine Mitarbeiterin irgendwie, keine Ahnung, Laborbedarf für einen vierstelligen Betrag bestellt und ich hatte gerade eine Steuervorauszahlung gemacht, dann hatten wir gerade Degression und Honorareinbehalt und dann musste ich auch eben sagen, wow, jetzt muss ich eben hier einmal gucken, dass wir die maximale Liquidität auch für irgendwelche Sonderfälle dann erhalten. Das heißt, da kann man ganz, ganz einfache Regeln festlegen. Das jetzt einmal kurz am Rande. In dem Bereich. Also befähigen für Entscheidungen festlegen und ansonsten Hilfe zur Selbsthilfe quasi. Wie machen wir das denn? Wie geht das denn bei uns? Was hast du denn schon selbst unternommen, um das Problem zu lösen? Wen kannst du denn sonst noch fragen? Und so weiter und so fort. Einfach nur mal so als kurze Ideen. Dann einmal zur Kommunikation. Und da fange ich eben an mit einem kurzen Beispiel, was ich aus dem Coaching jetzt vor kurzem gerade hatte. Da habe ich eine Ärztin, die lässt sich gerade von mir ihre Praxis in gewisse Effizienzsteigerung wünscht sie dort und sie möchte auch ein bisschen mehr Freiraum für die Dinge, die sie hat. Und ein so ein Punkt, der immer wieder vorkommt, ja, wenn ich dann mich in die Backoffice zurückziehe, dann kommen aber andauernd irgendwelche Mitarbeiter und fragen was und ich beantworte das, am Ende des Tages habe ich nichts geschafft von dem, was ich eigentlich wollte. Und dann kommt der entscheidende Satz. Ich bin einfach zu nett. Das ist ein wunderbares Selbstbild, auf dem man sich ganz bequem ausruhen kann, was in der Regel aber vollkommener Blödsinn ist, weil in der Regel fängt es an mit, ich bin zu nett, dass ich jeden mich voll quatschen lasse. Und zwar geht das dann so lange, bis ich so unnett werde, dass auch der Letzte verstanden hat, dass ich dafür jetzt nicht zur Verfügung stehe. Und dieses von zu nett zu unnett ist eine vollkommen unnötige Geschichte, weil wir uns auf der ganz falschen Ebene, nämlich auf der emotionalen statt auf der Sachebene sein. Das heißt, hier geht es schlicht und einfach um Klarheit und um Strukturen. Und ich kann auch ganz klar sagen, so zum Beispiel, Mittwoch habe ich 2 Stunden Backoffice. In der ersten halben Stunde bin ich offen für eure Fragen. Bitte schickt mir eure Fragen vorab per Chat oder reicht die bei mir ein, damit ich mich darauf vorbereiten kann. Und dann werde ich euch alle Fragen in der Zeit beantworten. Was später kommt oder was nicht vernünftig beschrieben ist, werde ich dann nicht bearbeiten können, weil dafür habe ich keine Zeit. Das kann man natürlich auch nett machen und nett sagen und nett eine klare Regel einhalten, statt sich dann festzuquatschen. Und das ist manchmal auch der Fall. Manchmal wollen aber auch Mitarbeiter einfach nur gesehen werden und reden. Und auch das ist cool, weil dann kann man auch einfach mal fragen, hey Frau Müller, ich habe das Gefühl, wir sollten uns mal wieder unterhalten. Oder einfach mal ein bisschen quatschen, Kaffee zusammen trinken, einfach mal Zeit nehmen. Wie wäre es, wenn wir das nächste Woche dann und dann machen? So, das sind quasi schon so ein paar Punkte, um es dann rauszunehmen aus dem Managementbereich, aus dem Entscheidungsbereich. Auch dort ein wichtiges Stichwort. Ich weiß, ich habe wieder 1000 Sachen, die ich so raushaue hier einmal. Denn ich habe keinen Bock, über Probleme zu reden. Ich möchte über Lösungen entscheiden. Das ist ein Riesenunterschied, der aber gewachsen ist, einmal aus der Entstehung der Praxis, von mir auch als One-Handed Single Operator, wie man so schön sagt, als Ein-Mann-Praxis mit meinem Team, wo am Anfang jeder alles gemacht hat, hin zu einer Rollenverteilung, wo unterschiedliche Dinge gemacht werden, wo vielleicht auch Zwischenebenen eingeschoben werden müssen. Und jetzt zur Kommunikation. Da haben wir ein relativ klares System, was sich aber auch in der Zeit gewandelt hat. Im Moment ist es so, dass wir einmal grundsätzlich für das ganze Team die tägliche Ebene haben. Es gibt in allen Praxen ein Morgenbriefing, ein Abendbriefing. Das ist ein super kurzes, strukturiertes quasi Anschalten und Vorbereiten auf den Tag, 5 bis 10 Minuten maximal und ein wirklich konzertiertes Abschalten, also auch eine gewisse Form der Freizeit und, sag ich mal, kognitiven Hygiene würde ich es mal nennen, dass man sagt, hey, es ist für alles gesorgt, es ist alles geklärt, alles, was wir heute abschließen müssen, ist soweit abgeschlossen oder es ist für morgen oder für wann terminiert und so weiter. Ich kann jetzt nach Hause gehen, ohne eine Belastung noch zu haben und nachts wach zu liegen. Ach du Scheiße, das habe ich vergessen. Oh, jetzt habe ich wieder so ein böses Wort gesagt hier. Das ist einmal...
Bei jeder dieser sozusagen On- und Offboarding, also diesen sozusagen diesen Kick-Off und diesen Kick, diesen Sundowner, bei jeder der einzelnen der Praxen bist du dann dabei?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist komplett teamintern. Und auch da einfach so als Idee. Es sind auch keine festen Mitarbeiter, die verantwortlich sind für dieses Briefing. Sowohl, sag ich mal, das durchzuführen, als auch es zu dokumentieren. Das ist nochmal der zweite wichtige Punkt. Es muss dokumentiert sein, dass wir Reports haben. Dafür haben wir eine spezifische Maske, sondern jeder macht es. Das heißt, auch der Azubi im ersten Lehrjahr führt die Briefings durch. So randomisiert wechseln wir durch, wer das entsprechend macht, sodass jeder es kann, jeder Zugriff hat und jeder es verstanden hat. Ich bin nur dort dabei, wo ich gerade auch quasi aktiv in der Praxis am Patienten arbeite. An den anderen bin ich nicht dabei und auch kein Management, sondern die Reports werden abgeliefert. Die Reports werden dann vom Management, komme ich später nochmal drauf zurück, die werden dann wöchentlich aufgearbeitet und auch die haben wieder Entscheidungskriterien. Die Dinge können sie selbst bearbeiten. Ab dem Punkt werde ich dann entsprechend dann mit dazugenommen und, sag ich mal, stichprobenartig kontrolliere ich sowieso alles. Das ist schon mal, sag ich mal, die grobe Struktur. Wir gehen nochmal in die Feinheit gleich rein. Das ist so täglich, morgens, abends. Dann haben wir wöchentlich bestimmte Reports, die einfach geliefert werden. Bei mir zum Beispiel Laborreport, Briefingreport. Was gibt's noch? Bestimmte Zahlen will ich jeden Tag, jede Woche wissen. Manche Dinge davon sind aber auch monatlich, diese Reports. Dann haben wir im Prinzip jeden Monat einen halben Tag, der für eine richtige Teambesprechung ist. Die haben wir teilweise auch remote durchgeführt. Machen wir manchmal auch noch, aber die sind schon primär vor Ort mittlerweile, dass wir uns alle zusammen treffen und dort werden bestimmte wichtige Themen, die dokumentiert werden, wie sage ich auch sofort, besprochen und akute Kurzschulungen durchgeführt, die sich aus den Reports ergeben haben, die notwendig sind. So, wie kommen wir jetzt dazu, Dinge zu haben, die wir dort besprechen? Das ist der zweite tägliche Anteil im Prinzip, dass wir quasi, wenn man so will, bei uns nennt sich das ein Problempatient. Wir haben in unserer Software haben wir einen Patienten quasi angelegt, in dem kann jeder entsprechend eintragen, was ist mir aufgefallen, was war ein Problem, was ist ein Verbesserungsvorschlag, was könnten wir mal tun, worüber müssen wir sprechen. Das wird dort eingetragen, ganz normal wie ein Karteieintrag, dann halt also mit Zeit, Datum, mit Kürze und so weiter und so fort. Hier vielleicht nochmal ein Quick-Tipp, der aber auch erst nach und nach entstanden ist, nämlich einmal, da schreibt man nicht nur ein, oh, wie können wir denn das und das machen, sondern das ist komplett verboten, das wird ignoriert. Es muss dazu kommen, wie könnten wir das und das machen? Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, mein Vorschlag wäre das. Das heißt, wer eine Frage oder ein Problem oder sonst irgendwas dort aufnimmt, sollte auch schon mal einen Vorschlag damit reinbringen, der dann wohlwollend und, sag ich mal, fair auch dann mit dem Team dann weiterhin besprochen wird im Nachgang. So, das ist das eine. Dann haben wir alle 3 Monate quasi das nächste. Das ist ein großes Meeting bei uns. Das ist einen ganzen Tag. Das ist quasi wie das Monatliche, den halben Tag mit dem aktuellen Problem, die gelöst werden, aktuelle akute Schulung. Nachmittags ist dann in der Regel sind dann strategische, langfristige Schulungen, auch gerne von extern oder was auch immer sind geplant und ein Get-Together mit wirklichen Team-Events und dass man den Tag dann locker und entspannt gemeinsam ausklingen lässt. Das Ganze gipfelt quasi im Jahresmeeting, sag ich mal, das ist auch ein ganzer Tag, wo dann aber noch, sag ich mal, das ist meistens Weihnachten bei uns, wo dann entsprechend nochmal wirklich der Schwerpunkt aber so auf weihnachtlicher Stimmung ist, aber auch zum Beispiel bei uns sind so spezielle Sachen, dass wir sagen, wir machen mal einen Rückblick über das Jahr, das ist meistens auch irgendwas Lustiges, das ist, sag ich mal, wie so bei so einer Hochzeit oder bei so einem Geburtstag, wo man einfach so Bilder des Jahres oder Stories des Jahres oder so einfach mal aufreiht und sich dann erinnert und gemeinsam lacht, wo aber auch eine strategisch visionäre, würde ich mal sagen, Ausrichtung für das kommende Jahr dann auch schon quasi festgelegt wird, was dann entsprechend, wir haben meistens ein Motto beispielsweise, was wir dann festlegen. Also das sind so mal die grundlegenden Strukturen, also täglich morgens, abends, dann monatlich, dreimonatlich im Jahr. Als wir die Größe hatten, dass wir so zwischen 10 und 20 waren, hatte ich tatsächlich jede Woche noch ein Management-Meeting. Das war ein meistens länger dauerndes Meeting, als ich es mir gewünscht hätte. Das war teilweise so circa 2 Stunden lang, wo die ich für das Management ausbilden wollte, dann mit mir gesprochen haben. Das war aber tatsächlich in der Zeit auch einfach notwendig, denn man denkt oft, irgendjemand aus dem Team steigt auf, der kann gut führen oder hat irgendwie ein Talent oder hat ein Standing im Team, der kann das machen. Das Problem ist, die haben nicht die Mittel und die Kompetenzen dafür, wirklich Führung zu übernehmen. Rein intuitiv zu führen kann bis zu einem gewissen Punkt funktionieren, aber meistens nicht langfristig und wenn viele neue Mitarbeiter dazukommen, vor allem auch, das ist so ein ganz wesentlicher Aspekt. Mitarbeiter neu hinzukommen, die Geschichte des Unternehmens nicht kennen. Das heißt, die sind nicht mitgewachsen, die wissen nicht, warum ist etwas so geworden, so entstanden, warum ist das genau jetzt so und wer sind die überhaupt, die Leute? Sondern die sind einfach neu. Die haben dann einen Blick jetzt, Momentaufnahme und das ist manchmal eine ganz andere Sache. Da braucht man halt Tools, Strategien, Fähigkeiten, Kompetenzen. Und die haben wir dann dort erarbeitet. Und irgendwann hat sich dann auch festgestellt, okay, jetzt läuft es, jetzt wissen wir, was wir voneinander wollen und wir haben die wichtigsten Entscheidungskriterien und so weiter festgelegt. Eigentlich ist das nur noch Zeitverschwendung, ab jetzt machen wir das nicht mehr, sondern wir belassen es bei den anderen Dingen. Und parallel zu allem haben wir halt ein praxisinternes Chat-System, sodass alle Arbeitsplätze und alle Mitarbeiter über alle Standorte hinweg miteinander im Direkt-Chat verbunden sind. Und da haben wir jetzt auch verschiedenste Chatgruppen für verschiedene Aufgabenbereiche. Was weiß ich, ein Bestellungschat fürs Labor zum Beispiel. Da kann man nur eintragen, wenn man sieht, es fehlt irgendwas, es muss was nachbestellt werden. Bestellungschat für die Praxis. Aber auch sowas wie Ärztebesprechungschatgruppe. Das zum Beispiel, wenn in Standort X hat irgendjemand gerade irgendein Problem, eine Frage. Der kann sofort, was weiß ich, meinetwegen Fotos machen, eine Mini-Dokumentation in den Chat einstellen und da sind dann sofort 5, 6, 7 Leute, die können sofort helfen und Unterstützung geben, quasi Live-Hilfe, sodass dann dort die beste und schnellste Entscheidung getroffen wird. Und das haben wir in allen möglichen Bereichen und so auch im Management. Und so habe ich auch quasi über Chat eigentlich mit allen Mitarbeitern, ich schreibe mit, ich sag mal so, jeden Tag schreibe ich mit etwa 20% der Leute, sodass ich im Prinzip am Ende der Woche mit jedem mal irgendwie kurz gesprochen habe, 1, 2 Sätze hin und her geschrieben habe. Einfach nur, dass man so die Bindung aufrechterhält und dann auch jeder weiß, okay, ich sehe den zwar jetzt vielleicht eine ganze Woche nicht, aber der weiß genau, wie es mir geht, was los ist, was ich brauche und so weiter und so fort. Ja, das war jetzt einmal so ein kurzer Abriss. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich in der Kürze. Aber dann, sonst wird der Christian wird super gute Fragen für dich nachstellen.
Ja, in Anbetracht der Zeit nur eine. Also ich habe es alles verstanden und ich glaube, wenn man sich das in einfacher Geschwindigkeit anhört, dann hat man die Chance, das gut nachzuvollziehen. Ich finde das sehr gut. Gestatte eine Frage. Wie gehst du mit Sorgen von Mitarbeitern um? Das heißt, wenn jemand etwas auf der Seele liegt und es ist vielleicht nicht etwas Fachliches.
Genau, das ist eine gute Unterscheidung nochmal, die du da genannt hast, weil da würde ich auch wieder unterscheiden, worum geht's jetzt überhaupt? Auf welcher Ebene spielen wir da jetzt gerade? Wenn jemand mir seine Sorgen entsprechend benennt, ist es erstmal ein Zeichen von großem Vertrauen, es ist ein Zeichen von Wertschätzung und es ist vielleicht ein Hilferuf, aber jetzt kommen wir wieder so typische Männer-Frauen-Diskussion. Jetzt ist die Frage für mich nochmal rauszufinden und die Frage stelle ich mittlerweile auch. So, was ist deine Erwartung jetzt an mich? Möchtest du mir das einfach erzählen, damit ich einfach sehe, wie schwer du es hast? Oder möchtest du auch, dass ich mir vielleicht für dich oder mit dir zusammen eine Lösung überlege. So, das sind nämlich zwei sehr unterschiedliche Dinge, die leicht zum Konflikt führen können in dem Bereich. Also fast auch ein eigenes Thema, aber lassen wir es mal dabei. Das heißt, ja, dafür bin ich schon offen. Aber für mich ist es wichtig, diese Unterscheidung tatsächlich zu treffen. Weil ich als, sag ich mal, wenn ich angesprochen werde und ich bin jetzt gerade voll auf der Management-Schiene, dann kann es in dem Moment etwas weniger empathisch rüberkommen, sondern dann sage ich, okay, mach das, das, das und das, fertig. So, was willst du noch? Fertig. Nächster. Und das ist natürlich sehr, sehr ungünstig, wenn es um das Thema Beziehung, Bindung, Vertrauen und sage ich mal einfach nur, wow, okay, da hast du es jetzt echt schwer. Kann ich total verstehen, dass das was mit dir macht. Was ist jetzt deine Erwartung an mich?
Ja. Abschließend dazu, der kürzlich verstorbene Daniel Kahnemann hat ja genau diese Dinge als besonders wertvoll klassifiziert, dass das Fachliche ja irgendwann geregelt ist, organisiert ist, aber dass diese Emotion, dass dieses Zwischenmenschliche, dass das Adressieren von Sorgen und Nöten nicht nur von Vertrauen zeugt, wie du es gerade absolut klar und gut dargestellt hast, das ist ein riesengroßer Vertrauensbeweis, wenn jemand damit zu einem kommt, ja. Wenn jemand nicht darauf angesprochen wird, dann kann man schon sagen, okay, irgendwie vertrauen sie mir ja nicht. Es ist vor allen Dingen, wenn man richtig damit umgeht, ist das ein Retainer für eine lange Beziehung, die man mit denen in der Praxis aufbaut. In dem Sinne, glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, den man nicht allzu sehr unter den Tisch fallen lassen sollte. Im Gegenteil, dafür sollte man Raum und Rahmen schaffen. Wunderbar. Martin, vielen Dank für deine Insights. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Martin führt 5 Praxen. Ist immer noch die korrekte Anzahl, ne, Martin? Oder sind es mittlerweile mehr? wir nehmen ja schon ein paar Wochen auf. Also führt insgesamt 5 Praxen am Niederrhein und hat jetzt mal diese Erfahrung geteilt mit euch. Und ich glaube, man kann da sehr viel rauspicken, was man für sich übernehmen könnte. Bis zur nächsten Episode, das ist die 95. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, danke. Schau auch gerne mal rein oder hör rein in den Podcast Küste und Kiez von Christian Henrici. Aber natürlich freue ich mich, wenn du mir weiter treu bleibst hier beim Lean Orthodontic Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 und am besten auch einfach mal wieder einen Daumen hoch hinterlässt, einfach einen Kommentar auch mal schreibst oder auch dich bei mir persönlich meldest, wenn du ein bestimmtes Wunschthema hast, Fragen hast oder du vielleicht irgendwas nicht so ganz gut fandest, wo du sagst, Mensch, kann man das nicht nochmal ein bisschen genauer anschauen oder ein bisschen vertiefen oder ich habe da vielleicht auch eine ganz andere Meinung oder so, melde dich doch einfach, sag Bescheid